HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Vor dem Landgericht Wiesbaden ist der Prozess gegen Ali B. fortgesetzt worden. Der 22 Jahre alte Flüchtling aus dem Irak wird beschuldigt, im Mai des vergangenen Jahres die 14-jährige Mainzer Schülerin Susanna vergewaltigt und erwürgt zu haben. Jetzt also der 10. Prozesstag und der wurde mit Spannung erwartet, denn die Mutter der getöteten Susanna, Diana Feldmann, hat ausgesagt. Birgitta Söhling berichtet.
Diana Feldmann trägt schwarz, wie immer, um den Hals ein herzförmiges Medaillon. Als der Richter fragt, wie sich ihr Leben durch den Tod ihrer Tochter verändert hat, wird es still im Saal und der 45-Jährigen bricht die Stimme. Ein Teil von ihr sei auch gestorben, sagt sie unter Tränen, aber sie müsse kämpfen, um die Würde ihrer Tochter wiederherzustellen. Petra Kartmann, ihre Anwältin.
Das wollte sie nicht, dass sie hier in diesem Verfahren als Schlampe tituliert und auch als Schlampe gehandelt wird. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt für sie, zu sagen, meine Tochter war ein gutes Mädchen und ich kämpfe dafür, dass genau dieses Bild hier in diesem Verfahren lebt und aufrechterhalten wird von mir als Mutter.
Diana Feldmann, die bislang jeden Verhandlungstag als Nebenklägerin verfolgt hat, sitzt auf der Zeugenbank. Für ihren Erziehungsstil hat sie Kritik einstecken müssen. Ein 14-jähriges Mädchen, das Schule schwänzt und abends in Wiesbaden umherstreift, eine Streunerin in den Augen von Polizei und Medien. Doch durch ihre Aussage entsteht ein differenzierteres Bild. Anwältin Petra Kartmann.
Ich denke, die Vernehmung von Frau Feldmann hat deutlich gemacht, wie sehr sie bemüht war, ihre Tochter mit viel Verständnis und Liebe auf den richtigen Weg zurückzuführen.
Susanna sei ein absolutes Wunschkind gewesen, sagt die Mutter. In der Patchwork-Familie mit Stiefvater und kleiner Schwester habe es keine gravierenden Probleme gegeben. Sie habe aber wegen Mobbing angefangen, Schule zu schwänzen. Sobald die Mutter davon erfuhr, suchte sie Hilfe in der Schule, beim Jugendamt und einem Psychologen. Gerade in dieser Zeit habe Susanna in Wiesbaden neue Freunde gefunden, habe sich zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt, in den jüngeren Bruder des Angeklagten. Petra Kartmann über die Mutter.
Sie hat im Leben nicht damit gerechnet, dass diese Geschichte so ein Ende nimmt, so wie viele andere auch nicht. Dass jemand so kaltblütig einen Menschen aus dem Leben reißt, ist was, womit sie sicherlich nicht gerechnet hat.
Ausführlich schildert Diana Feldmann, wie sie auf eigene Faust in Wiesbadener Flüchtlingsheimen nach ihrer Tochter suchte, weil sie keinen Augenblick an die Geschichte glaubte, die 14-Jährige sei mit einem Freund nach Paris abgehauen. Sie habe eine Anwältin einschalten müssen, um zu erreichen, dass die Polizei eine Handyortung vornehme.
Ich denke mir, dass es auch deutlich geworden ist, durch ihre emotionalen Reaktionen, dass es ihr teilweise sehr schwer gefallen ist, wenn die Erinnerung an die Situation, die sie erlitten hat, plastisch waren.
Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte Ali B. sich bei Diana Feldmann entschuldigt. Als der Richter wissen wollte, ob sie dieser Entschuldigung Glauben schenke, verneinte die Mutter. Der Angeklagte habe ihr nicht einmal in die Augen gesehen. Ali B. bestreitet vor Gericht weiter, Susanna vergewaltigt zu haben. Nun wird er aber von einem Mithäftling der JVA Preungesheim zusätzlich belastet, dem er die Vergewaltigung anvertraut haben soll. Der Mithäftling hatte sich daraufhin an die Staatsanwältin gewandt. Er soll nun als weiterer Zeuge geladen werden.
Im Prozess gegen Ali B. im Mordfall Susanna hat die Mutter des Mädchens, Diana Feldmann, vor Gericht ausgesagt. Wie der Prozesstag abgelaufen ist, das hat unsere Reporterin Birgitta Söhling zusammengefasst. 102 Tage ist die neue hessische Landesregierung aus CDU und Grünen mittlerweile im Amt. Ihre eigene Zwischenbilanz hat die Regierung schon am vergangenen Mittwoch vorgelegt, auf ausführlichen 19 Seiten. Die Opposition zog wegen der Osterferien erst später nach, nämlich jetzt in dieser Woche. Milder fiel ihr Fazit deswegen aber nicht aus. Nikolaus Buschlüter berichtet aus Wiesbaden.
Wenn es eine Schonfrist für die Neuauflage von Schwarz-Grün gab, dann ist sie spätestens jetzt vorbei. FDP, Linke und SPD kommen, wenn auch auf getrennten Pressekonferenzen, alle zum gleichen Ergebnis. René Rock, Chef der FDP-Fraktion.
Diese Landesregierung ist jetzt schon verbraucht nach 5 Jahren und 100 Tagen. Und das lässt nicht hoffen, dass es besser wird.
Auch die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Janine Wissler, bilanziert:
Der Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung trägt ja die Überschrift Aufbruch im Wandel. Und nach 100 Tagen stellt man eigentlich fest, dass es weder einen Aufbruch noch einen Wandel gibt, sondern dass es eigentlich weitestgehend ein Weiter-so ist.
Der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel gibt dagegen zu, er sei nicht enttäuscht von Schwarz-Grün. Ganz einfach, weil er sich von dem Bündnis auch von vornherein nichts erwartet habe.
Medizinisch gesprochen könnte man sagen, dass man in vielen Bereichen nahe an der Nulllinie ist mit dem, was die Regierung liefert.
Keine nennenswerten Gesetzentwürfe und viel Ankündigungsgehabe sind aus Sicht der Opposition klare Belege dafür, dass die Koalition keine Visionen, Ideen oder überhaupt einen Plan für die nächsten 5 Jahre habe. FDP-Politiker Rock hat vor allem das neu geschaffene Digitalministerium unter Christina Sinemus im Visier.
Es gibt im Geschäftsverteilungsplan der hessischen Landesregierung kein Digitalisierungsministerium. Das gibt es nicht. Wir haben eine Ministerin, aber kein Ministerium.
Die Linke teilt gegen CDU-Innenminister Peter Beuth wegen seiner umstrittenen Abschiebepraxis und seinem Umgang mit rechtsextremistischen Umtrieben bei der Polizei aus. Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD sieht keine gemeinsamen Ziele bei CDU und Grünen. Konflikte im Kabinett würden nicht gelöst, sondern vertagt.
Wenn zum Beispiel der Innenminister von der Union versucht, eine im 8. Monat schwangere Frau nach Algerien abschieben zu lassen, dann schweigen die Grünen. Wenn der Wirtschafts- und Verkehrsminister die Grundsteinlegung für Terminal 3 am Frankfurter Flughafen schwänzt, dann schweigt die Union.
Und was sagen die Angesprochenen zu der geballten Oppositionskritik? CDU-Generalsekretär Manfred Penz spöttelt, ausgeschlafen seien SPD, Linke und FDP wohl nicht, wenn sie ihre Bilanz nicht nach 100 Tagen, sondern erst am Tag 101 oder 102 präsentierten. Garant für eine erfolgreiche Zukunft Hessens sei natürlich Ministerpräsident Volker Bouffier. Genau der kehrte am Montag nach überstandener Krebstherapie, aber deutlich schlanker, in die Staatskanzlei zurück und verbreitete Optimismus.
Ich habe jetzt die Reha-Behandlung beendet, mich gut erholt und schaue jetzt mit Zuversicht auch in die nächste Zukunft.
100 Tage Schwarz-Grün. Was sagt die Opposition? Aus Wiesbaden berichtete unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter. Ab 2025 dürfen Verkehrsunternehmen nur noch saubere Busse anschaffen. Das besagt eine neue EU-Richtlinie. Heißt, örtliche Behörden und öffentliche Unternehmen dürfen ab dann keine neuen Dieselbusse mehr anschaffen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund also etwa ist auf der Suche nach Alternativen. Eine Möglichkeit ist die Brennstoffzellentechnik, die produziert keine giftigen Abgase, sondern nur heißen Wasserdampf. In Darmstadt ist deshalb jetzt der hessenweit erste Brennstoffzellenbus im Linienbetrieb auf die Strecke gegangen und unsere Reporterin Petra Demand war bei einer Probefahrt dabei.
Auf den ersten Blick ein ganz normaler Bus mit einem leichten Aufbau auf dem Dach. Dekoriert mit großen blauen Blasen und einer bezaubernd grünen Landschaft.
Es ist ein E-Bus mit Brennstoffzellentechnologie. Die Brennstoffzelle liefert den elektrischen Strom, um die E-Motoren anzutreiben.
Christian Winzenhöhler leitet ein privates Busunternehmen, das viel im Auftrag des RMV fährt. Er wollte schon vor gut 10 Jahren Busse mit Brennstoffzellentechnologie ausstatten. Damals war die Entwicklung aber noch nicht so weit. Vor 1,5 Jahren konnte er sein Projekt dann endlich umsetzen. Auf dem Werksgelände des Industrieparks Frankfurt-Höchst.
Wasserstoff dort ist ein Zwischen- und Nebenprodukt aus der chemischen Industrie und fällt quasi als Abfall, wenn man so bewerten will, an. Und wir verwerten diesen, um die Fahrzeuge zu betreiben.
Einer der 8 Busse fährt jetzt also auch zwischen Darmstadt und Babenhausen im RMV-Netz. Die Vorteile von Wasserstoffbussen liegen auf der Hand. Sie sind sauber, leise und haben eine wesentlich höhere Reichweite als Elektrobusse mit Batterien. Gut 400 Kilometer mit einer Tankfüllung. Ideal für Überlandbuslinien wie die Linie 671. Eine Probefahrt steht an. Ich darf einsteigen. Wasserstoff. Das klingt für mich irgendwie nach Explosion.
Ja, man kennt das aus dem Chemieunterricht. Ich habe da manchmal aufgepasst und manchmal nicht, aber die Knallgasreaktion, die ist mir hängen geblieben, weil das verbindet man einfach mit Wasserstoff, dass es einfach Bumm macht. aber die Technologie ist ungefährlich und sicher, denn Wasserstoff ist das leichteste Element und verflüchtigt sich als Gas in die Atmosphäre.
Also gut, ich steige ein und werde empfangen von einem leichten Surren. Das übliche Dieselbrummen fehlt komplett. Neben mir im Bus sitzt RMV-Geschäftsführer Knut Ringert. Er ist begeistert von diesem Testlauf, sieht aber auch die Hindernisse, die vor einer flächendeckenden Einführung der Brennstoffzellentechnologie liegen. Wasserstoff für Busse kann man in der Region zurzeit eben nur in Höchsttanken. Auch gibt es in Europa zurzeit nur sehr wenige Hersteller solcher Busse und die wenigen sind auf Jahre ausgelastet. Und dann die Kosten. Für einen Wasserstoffbus muss man zurzeit über 600.000 Euro ausgeben, mehr als doppelt so viel wie für einen Dieselbus. Knut Ringert sieht hier den Gesetzgeber in der Pflicht,
solche Technologien flächendeckend in Deutschland anders zu fördern, als halt nur mit diesem relativ geringen Betrag. Damit können wir auch solche Testfahrzeuge bestellen, kaufen und alles ausprobieren. Aber für eine flächendeckende Ausstattung brauchen wir natürlich eine Finanzierung.
Trotz aller Hindernisse sind Wasserstoffbusse im Kommen. Rund um die Städte Wiesbaden, Mainz und Frankfurt bildet sich gerade ein Konsortium, das solche Busse betreiben will. Und auch die Dieselzüge im Taunusstreckennetz sollen ab 2022 mit Wasserstoff betankt werden.
Der erste Brennstoffzellenbus im RMV-Linienbetrieb wird in Darmstadt gerade getestet. Unsere Reporterin Petra Demand hat in dem neuen Bus bereits gesessen. Im nächsten Beitrag geht es um das Osthessen-Center in Fulda. Ein Gebäudekomplex mit 230 Wohnungen, der wurde in den 70er Jahren gebaut und er galt damals mit Kosten von 35 Millionen D-Mark als das größte private Bauvorhaben Fuldas. Jetzt gibt es große Probleme im Osthessen-Center und zwar mit den 40 Jahre alten Aufzügen. Die Systeme sind lange nicht gewartet worden und sollen ab Juni keine TÜV-Genehmigung mehr bekommen. Das Problem, die gut 200 Eigentümer konnten sich bisher nicht auf die Übernahme der Sanierungskosten einigen.
Noch funktioniert er, wenigstens einer. Brigitte Perlet lebt im 16. Stock und kommt gerade mit ihren Einkäufen zurück. Seit vielen Jahren pflegt sie ihren Mann, der im Rollstuhl sitzt. Muss der einen Arzttermin wahrnehmen, fahren die beiden natürlich mit dem Aufzug von der Wohnung ins Erdgeschoss.
Nachdem der so oft kaputt ist, hilft das ganze Warten nichts. Das wird auch oft mutwillig gemacht. Da sind Leute da und die gehen irgendwie an die Drähte, das ist ja alles offen und schon bleibt das stehen.
Und tatsächlich, in der etwa 1 Quadratmeter großen Kabine sieht man die offenen Drähte unterhalb der Schalter. 1972 wurden die Aufzüge gebaut, 2018 wurden dann die ersten Mängel entdeckt und die sind bis heute nicht behoben worden.
Das ist ganz übel. Und ein echter Notfall, da sieht das schlecht aus.
Ihr Nachbar Horst Leubecher schüttelt auch den Kopf. Ein Aufzug für 16 Stockwerke. Der 63-Jährige hält das für eine Farce.
Es geht ja los schon, wenn morgens viele Leute zur Arbeit wollen oder zur Schule und abends um die gleiche Zeit, etwa 5 Uhr, wieder zurückkommen. Dann ist ein Aufzug einfach schon viel zu wenig. Und wenn der zweite natürlich auch nicht geht, dann ist das wieder ganz schlimm.
Warum aber ist die neue Hausverwaltung, die das Gebäude seit rund einem Jahr betreut, nicht in der Lage, diese offensichtlichen Missstände endlich zu beheben? Eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht. Allerdings glaubt Horst Leubecher, den Grund zu kennen. Und der ist recht simpel. Denn nicht nur Mieter leben hier, sondern auch mehr als 200 Eigentümer. Und die sind sich in vielen Angelegenheiten gar nicht grün.
Ich krieg's so weit mit, dass er halt entweder entsprechend nicht genug Leute da sind, die Entscheidung treffen können, oder wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann kann irgendein Eigentümer sagen, nein, ich mache nicht mit oder ich lege ein Veto ein.
Die Konsequenzen sind sichtbar und sogar die Stadt Fulda ist nun alarmiert. Sie äußert sich in einer Stellungnahme gegenüber dem HR.
Laut hessischer Bauordnung ist die Eigentümergemeinschaft des Osthessen Centers demnach verpflichtet, für eine funktionierende Aufzugsanlage zu sorgen, da dies offenkundig derzeit nicht gewährleistet werden kann, leitet die Stadt mit Blick auf die bekannt gewordenen Missstände ein ordnungsbehördliches Verfahren ein. Ziel muss sein, dass die Bewohnerinnen und Bewohner eine funktionstüchtige Anlage nutzen können.
Gemeinsam mit dem TÜV Hessen hat die Stadt den Eigentümern nun eine Frist gesetzt. Bis zum 28. Juni müssen sie sich auf eine Marschroute geeinigt haben. Ansonsten wird auch der letzte Aufzug abgestellt.
Was für die Anwohner dort natürlich fatal wäre, vor allem für ältere Leute und Gehbehinderte. Steffi Mosler berichtete über das Aufzugproblem im Osthessen-Center. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Den finden Sie wie immer zum Nachhören online bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie auf Podcast und dann auf Der Tag in Hessen.